Ich grüße Sie, liebe Gemeinde, mit dem altkirchlichen Friedensgruß. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für die Einladung, heute zu Ihnen nach Obertshausen zu kommen. Und Bruder Benjamin und ich, wir freuen uns, dass wir in Ihrer Mitte sein dürfen. Lassen Sie uns nun hören auf Gottes Wort aus dem Evangelium nach Lukas aus dem 15. Kapitel. Es nahten sich zu ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er's findet? Und wenn er's gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Liebe Gemeinde, ich liebe dieses ganz schlichte Gleichnis Jesu. Obwohl ich bekennen muss, dass ich heute zum ersten Mal in einem Gottesdienst über dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf predige. Aber ich habe als Seelsorger in einem Krankenhaus in Ägypten sehr oft am Krankenbett unseren Patienten dieses schlichte Gleichnis erzählt. Ich habe es auch oft bei Hausbesuchen den Menschen weiter gesagt. Und ich erinnere mich sehr gut an ein besonderes Erlebnis im Sudan, als ich 1976 zum ersten Mal mit einem ägyptischen Prediger den Sudan südlich von Ägypten besuchte. Da hatten wir 2 Tage Zeit in einem kleinen Dorf, welches an einem Bahnknotenpunkt im nördlichen Sudan liegt. Wir mussten auf den Zug aus Khartoum warten, der uns an unser Ziel bringen sollte. Und wir überlegten nun, wie sollen wir diese 2 Tage sinnvoll ausnützen? Wie kommen wir in Kontakt mit den Menschen dieses Ortes? Wir gingen an den Nil und wir knieten dort nieder und beteten und baten unseren Herrn, uns doch zu zeigen, wie wir einen Zugang zu den Menschen finden möchten. Nachdem wir gebetet hatten, standen wir auf und gingen in das Dorf. Am Ortseingang hatten wir einen Palmenhain zu durchqueren und wir sahen da einige Männer mit einer großen Schafherde. Und wir haben uns zu ihnen gesetzt und haben gefragt, wie es ihnen geht und gesagt, wo wir herkommen. Und dann fragten wir die Männer: Sagt mal, wie viele Schafe habt ihr eigentlich? Sie wussten die Zahl ganz genau. Und dann fragten wir weiter: Sagt mal, wenn ihr am Abend die Schafe in den Stall treibt, dann zählt ihr sie doch sicher. Natürlich. Und wenn dann eins fehlt, was macht ihr? Natürlich, dann suchen wir so lange, bis wir es gefunden haben. Und diese Unterhaltung über die Behandlung der Schafe war nun der rechte Einstieg und wir erzählten dann diesen Hirten dieses Gleichnis Jesu. Nun werden Sie mir vielleicht zustimmen, dass es gut ist, dieses Gleichnis vom Verlorenen denen zu erzählen, die eben draußen sind, die fern sind vom Heil im Glauben an Jesus Christus. Aber was hat denn dieses Gleichnis vom Verlorenen uns, die wir hier als glaubende Menschen nun im Gottesdienst beieinander sind, zu suchen? Ich meine, dass dieses schlichte Gleichnis auch uns sehr viel sagen kann. Ja, ich glaube, dass dieses Gleichnis vom Verlorenen gerade uns, den Glaubenden, gilt. Deshalb hat der Evangelist Lukas es ja niedergeschrieben. Deshalb hat er dieses Gleichnis unseres Herrn Jesus der Kirche für alle Zeiten bewahrt. Offensichtlich hat schon der Lukas gemerkt, dass gerade wir auch als glaubende Christen in der Gefahr sind, zu Pharisäern zu werden. Das Verwerfliche an diesen Pharisäern ist ja nicht ihr Eifer im Einhalten des Gesetzes Gottes. Das Verwerfliche an diesen Leuten war auch nicht ihre Ängstlichkeit, ja nicht ein Gebot Gottes zu übertreten, sondern das Verwerfliche der Pharisäer aller Zeiten liegt darin, dass sie die große Masse des Volkes, dass sie die große Masse der Sünder als verloren abschreiben, aufgeben. Das Ziel der Pharisäer war die fromme Elite, der heilige Rest. Die anderen, die draußen, das sind die hoffnungslos Verlorenen. Ob Sie sich, liebe Schwestern und Brüder, schon einmal bei solch einem Gedanken ertappt haben? Und manchmal muss man vielleicht erst ins Ausland reisen, vielleicht erst mit Menschen anderen Glaubens ins Gespräch kommen, um diese Haltung bei sich selbst zu erkennen. Ich habe sehr viele Menschen anderen Glaubens im Orient kennengelernt, die sich nicht nur für moralisch sehr anständig hielten, sondern es auch wirklich waren. Aber ich spürte bei diesen Menschen zugleich die Verachtung für die anderen, für die Unmoralischen, für die, die draußen sind, für die, die verloren sind. So sagte es mir mal ein türkischer Gastarbeiter in Wiesbaden geradezu ins Gesicht: Du bist Christ, du armer Tropf, du bist verloren. Hoffnungslos verloren, du kommst in die Hölle. Und so heißt es am Ende der ersten Sure im Koran, diesem wichtigen Gebet der Muslime: Gott, führe uns den geraden Weg, den Weg derer, die nicht irre gehen. Und im Arabischen steht hier das gleiche Wort wie im Gleichnis vom verlorenen Schaf: nicht den Weg derer, die verloren sind. Jesus weist uns in seinem Gleichnis in eine ganz andere Richtung. Da wird das Verlorene nicht verachtet, sondern in Aufbietung aller Kräfte gesucht und vor dem Verlorensein gerettet. Da verlässt einer die 99 und sucht das eine Verlorene. Nicht wahr? Wir Menschen neigen dazu, die Masse, das Große zu lieben. So auf dem Kirchentag oder Gemeindetag, da 10, 20, 100.000 Menschen beieinander. Das ist beeindruckend. Und das hat mich im Orient auch immer sehr beeindruckt, wenn da 1.000, 2.000, 5.000 Menschen in Reih und Glied stehen und auf Kommando des Vorbeters niederfallen in den Staub. Beeindruckend. Aber Jesus geht zu den Einzelnen. Jesus geht zu den Einsamen. Jesus geht zu den Verlorenen. Jesus geht zu den Ausgestoßenen. So ist Gott. Unser Gott geht dem Verlorenen nach. Und deswegen sind mir in diesem Gleichnis drei Dinge wichtig geworden. Das erste: das Verlorene gehört Gott. Gott hat ein Besitzrecht an jeden Menschen, wer er auch sei, denn Gott ist unser aller Schöpfer. Es ist ihm eben nicht egal, was aus uns wird. Er möchte das, was ihm gehört, was er geschaffen hat, wirklich auch am Leben erhalten. Und wie der Hirte das ihm gehörende Schaf sucht, so geht Gott einem jeden von uns, einem jeden Menschen in dieser Welt, in seiner suchenden Liebe nach. Und das müssen wir als Christen, als Leute, die drinnen sind, die nicht weggelaufen sind, als Leute, die zur Herde gehören, immer wieder neu lernen. Wenn ich draußen in der Welt Menschen begegne, die vielleicht ganz deutlich oder auch undeutlich die Spuren der Verlorenheit tragen, dann begegne ich dem Eigentum Gottes. Weil Gott keinen Menschen aufgibt, darf auch ich keinen Menschen aufgeben. Und ich bin in Ägypten immer etwas traurig gewesen, wenn die christliche Minderheit es sich so deutlich anmerken ließ, die große Masse unseres Volkes, die haben wir im Grunde abgeschrieben. Es hat überhaupt keinen Zweck, ihnen das Evangelium zu sagen. So dachten dort viele in Ägypten. Und ich frage Sie, ist das bei uns anders? Haben wir nicht auch die meisten Zeitgenossen als nicht an Gott interessiert abgeschrieben? Als ob es nicht unter ihnen so manch einen Verlorenen gibt, der innerlich nach Hilfe, nach Rettung schreit und kein Mensch sagt ihm das Evangelium. An dieser Stelle müssen wir fragen, was ist das eigentlich verloren? Was heißt das eigentlich? Für die Juden zur Zeit Jesu waren alle verloren, die Gott nicht kannten und sein Gebot nicht hielten. Und ich meine, sie haben Recht daran. Nur das Verkehrte war, dass die Pharisäer eben diese Menschen verachteten, die Masse des Volkes, die als gottlos galt. Ja, bestimmte Berufsgruppen galten als unehrenhaft, als unfromm. Und stellvertretend für all diese Leute nennt Jesus hier die Pharisäer, nennt Jesus hier die Zollbeamten, jene Leute, die für die fremde heidnische Staatsmacht das Geld einkassieren mussten. Sozial mochten diese Leute durchaus sehr hochstehend sein. Sie waren reich, sie waren vielleicht sogar zufrieden, aber sie lebten fern von Gott. Und in der Beurteilung der Situation dieser Leute stimmte Jesus völlig mit den Pharisäern überein. Wer seinem Schöpfer nicht dankt und gehorcht, der hat sein Leben bereits als Lebendiger verwirkt. Der ist lebendig, im Grunde schon tot. Und er wird von Gott sein Todesurteil empfangen. Doch der große Unterschied zwischen Jesus und den Pharisäern war, dass er diese Leute nicht einfach abschrieb, sondern im göttlichen Erbarmen zur Umkehr rief. Und Jesus ließ sich auch nicht von dem äußeren Reichtum dieser Leute blenden. Er sah ihre innere Verlorenheit, ihr ganzes Unheil hinter der äußeren Fassade. Und deswegen hat Jesus in seiner Liebe sich nicht nur den Kranken, den Armen, den Unterdrückten, den Benachteiligten zugewandt, sondern auch diesen äußerlich Reichen in ihrer inneren Verlorenheit. Liebe Gemeinde, haben wir uns heute nicht weitgehend den Blick trüben lassen von den vielfältigen äußeren Nöten der Menschheit? Sicher, wir leiden unter dem vielfachen Hunger in dieser Welt. Sicher, wir leiden unter all den Kriegen, die es gibt. Wir leiden unter all den Ungerechtigkeiten, die es gibt. Aber haben wir darüber nicht weitgehend den inneren Schaden des Menschen übersehen, seine Trennung von Gott als die eigentliche Not des Menschen? Sehen Sie, wenn Jesus sich beschränkt hätte auf Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen, dann wäre er schwerlich in Konflikt geraten mit der jüdischen Führung, dann wäre er schwerlich am Kreuz geendet. Bei Jesus war gerade das Anstößige seine Seelsorge an den Verlorenen. Der Vorwurf gegen ihn hieß, dieser nimmt die Sünde an und isst sogar mit ihnen. Die Pharisäer pflegten einen großen Bogen zu machen um all diese Verlorenen. Jesus aber scheute nicht ihre Gemeinschaft. Er setzte sich mit ihnen an einen Tisch. Er stieg gewissermaßen zu ihnen hinab in ihre Tiefe, um sie zu Gott emporzuziehen. Ich meine, dass Jesus darin der vollkommene Missionar war. Und so sagt es ja Paulus, Jesus entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Liebe Gemeinde, welches Bild haben wir von einem Missionar? Ist das ein Mensch, der von oben herab andere belehrt, überredet, bekehrt? Nein, Jesus stieg hinab zu den Sündern. Und genau das ist es, was ihn ans Kreuz brachte. Um der Sünder willen, um seine Liebe zu den Sündern willen, starb Jesus am Kreuz. Am Kreuz, im Gang ans Kreuz, hielt Jesus seine Liebe zu den Verlorenen durch bis in die tiefste Tiefe. Und deshalb, sagt Paulus, hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich einmal alle beugen werden. Und deshalb, weil Jesus ans Kreuz ging, ist er der eine Einzige, der Verlorene retten kann. Und deshalb, liebe Gemeinde, geschieht bis heute Mission. Mission nicht als Nachhut der immer noch Intoleranten und Überheblichen, sondern Mission auf dem Weg Jesu im Hingehen zu den Verlorenen, um ihnen die Liebe Gottes zu verkündigen. Das ist das Erste. Das Verlorene gehört Gott. Und nun das Zweite, Jesus sucht das eine. Das Verhältnis in diesem Gleichnis 99 zu 1 dürfen wir nicht überbewerten, als ob auf 99 Gerechte nur ein Sünder käme. Nein, liebe Gemeinde, wir haben es damals wie heute mit der Masse der Verlorenen zu tun. Und dennoch ist es nicht unwichtig, dass der gute Hirte gerade dem einen nachgeht. Jesus suchte nicht die Massen zu gewinnen, sondern den Einzelnen. Wir alle wissen, wie gefährlich die Masse sein kann. Die Masse schreit heute Hosianna und sie schreit morgen kreuzige ihn. Aber diese Masse besteht aus einzelnen Menschen, aus Menschen in innerer Not, aus Menschen in Gottes Ferne. Und Jesus möchte gewiss alle zum Vater ziehen, aber nicht als die Masse, sondern als die einzelnen von Gott geliebten Geschöpfe. Sehen Sie, liebe Mitchristen, nur so können wir als evangelische Mission in Oberägypten unseren Dienst dort in Nordostafrika verstehen. Wir haben es überwiegend mit kranken Menschen zu tun. Aber wir sehen zugleich ihre innere Not und Verlorenheit und wir möchten ihnen den Sündeheiland Jesus Christus vor Augen malen. Wir können keine Massen beeindrucken oder gar bekehren. Aber wir können dem Einzelnen in seiner äußeren und inneren Not sagen, dass da einer da ist, der ihn nicht wegstößt, der ihn nicht verachtet, sondern in Liebe und Vergebung annimmt. Ob wir das Geheimnis dieses Jesus Christus begreifen? Jesus trägt doch nicht eine neue Lehre über Gott vor. Was Jesus lehrt, gelehrt hat, das ist gut alttestamentlich. Aber das Neue, das Besondere, das Großartige an Jesus ist, dass in Jesus Gott selbst an uns Menschen handelt. Und das ist das Geheimnis aller Gleichnisse, die Jesus gesagt hat. In Jesus kommt Gott selbst zu uns. Wie der Hirte das eine Schaf sucht, so sucht in Jesus der Vater uns Verlorene. Ist das nicht eine unerhörte Botschaft? Dieser allmächtige, unfassbare Gott, dieser Herr über Raum und Zeit, dieser Gott handelt in Jesus von Nazareth höchstpersönlich zu meinem Heil. Dieser allmächtige, unfassbare Gott, er geht in Jesus mir kleinem Menschen, mir Wurm, mir Staubkorn nach, mir und dir in seiner Liebe. Möchten wir uns doch finden lassen? Möchten wir doch Ja sagen zur Liebe Gottes in Jesus? Möchten wir doch umkehren zu dem, dem wir rechtmäßig gehören? Das ist das Geheimnis Jesu. Und in dieses Geheimnis möchte er uns mit hineinnehmen, indem wir Jesus zu den Verlorenen in aller Welt hintragen. Zu den Verlorenen vor unserer Haustür, aber auch zu den Verlorenen auf unserem riesigen Globus. Das ist Mission, nichts anderes. Und schließlich noch das Dritte. Gottes Freude möchte uns anstecken. In diesem wichtigen Kapitel Lukas 15 gibt es ja zwei Stichworte. Das eine haben wir gehört, es heißt verloren. Das verlorene Schaf, der verlorene Groschen, der verlorene Sohn. Aber das andere Stichwort heißt Freude. Es soll eben nicht bei der Verlorenheit bleiben, sondern Gott will retten. Gott will Leben schenken, Gott will Freude schenken. Ja, die Freude der Rettung, das ist der Höhepunkt eines jeden dieser drei Gleichnisse. Der Hirte freut sich über das verlorene Schaf und er sagt es weiter, freut euch mit mir. Und die Frau freut sich über den gefundenen Geldschein und sie läuft zu den Nachbarinnen und sagt, freut euch mit mir, ich hab's gefunden. Der Vater freut sich über den heimgekehrten Sohn und macht ein großes Fest. Jesus stößt sich nicht am umkehrenden Sünder, er stößt ihn nicht weg, sondern er nimmt ihn auf mit großer Freude. Ja, noch mehr sagt Jesus, im Himmel, bei den Engeln Gottes, ja, beim Vater im Himmel ist Freude über einen Sünder, der umkehrt, umkehrt zu seinem rechtmäßigen Herrn. Gott freut sich, und hier denkt vielleicht mancher, ist das nicht zu menschlich von Gott geredet? Hat Gott solche menschlichen Gefühle der Freude? Jawohl, Gott ist nicht jene undefinierbare Macht, sondern Gott ist der liebende Vater, der sich freut über die Heimkehr des verlorenen Sohnes. So ist Gott. Dass Gott sich freut, das wussten die Pharisäer, aber sie meinten, Gott freut sich nur über den, der rechtschaffen durch sein Leben geht und die Gebote hält. Aber sie machten ein langes Gesicht, wenn einer jener Verlorenen umkehrte, wenn jemand auf die Liebe Jesu reagierte und Buße tat und ein neues Leben begann. Und deswegen erfüllte Zorn und Hass auf Jesus sie und nicht Freude, wenn er mit den umkehrenden Sündern zusammensaß. Und damit haben jene Pharisäer im Grunde ihre eigene Gottesferne offenbart. Sie konnten sich nicht mit Gott freuen. Als die vermeintlich Gerechten offenbarten sie ihre ganze Ungerechtigkeit, ihren Widerspruch zur Freude Gottes. Und deshalb möchte Jesus diese überheblichen Pharisäer zur Mitfreude an der Freude Gottes reizen. Freut euch doch, Verlorene werden gerettet. Freut euch doch, Sünder kehren um. Ist das nicht traurig, wenn Christen sich nicht freuen können, wenn Verlorene umkehren? Ist das nicht traurig, wenn wir die Nase rümpfen, wenn da einer von draußen von den Abgeschriebenen hineinkommt in unsere heiligen vier Wände? Wer sich nicht über die Umkehr eines Verlorenen freuen kann, der hat im Grunde noch gar nicht begriffen, worum es beim Heil in Jesus geht. Dass wir drinnen sein dürfen, dass wir gerettet sein dürfen, das ist doch ein unbeschreibliches, unverdientes Geschenk. Und zur Freude in Gott, zur Freude dieses Heils kommen wir nur, wenn wir wissen, ich bin von Gott beschenkt. Und dann begreifen wir nämlich, dass Gott ja andere, alle beschenken möchte. Und dann gehen wir hin und sagen diese herrliche Botschaft weiter. Und dann trauen wir es Gott auch zu, dass er notorische Sünder, Menschen, die andere abgeschrieben haben, die Aussteiger und Uninteressierten, dass Gott auch sie zu sich zu ziehen vermag. Sobald wir unsere eigene Armut vor Gott erkennen und uns von ihm beschenken lassen, dann können wir uns auch freuen, wenn Verlorene umkehren. Ich meine, Freude ist eigentlich das schönste Merkmal des christlichen Glaubens. Religiösen Eifer, den finden wir in vielen Religionen. Philosophisch hohe Gedanken, die finden wir in sehr vielen Weltanschauungen. Aber Freude, Freude in Gott, Freude des Heils, die schenkt allein Jesus Christus. Denn Freude kommt aus der Dankbarkeit. Eifer für Gott ohne Dankbarkeit, die macht fanatisch. Und wie viele religiöse Fanatiker gibt es heute? Halten der Gebote Gottes ohne Dankbarkeit macht selbstgerecht. Ja, Dienst für Gott ohne Freude macht letztlich bitter. Aber der Dankbare, er freut sich über das Heil, was er geschenkt bekommen hat von Gott. Und er freut sich mit, wenn Verlorene umkehren. Freuen wir uns mit, liebe Gemeinde, dass heute in aller Welt Mission geschieht und die Botschaft von Jesus gesagt wird. Ja, reihen wir selbst uns mit ein in die Freudenboten, die die Freude des Heils verbreiten. Es wird Freude sein im Himmel, über einen Sünder, der umkehrt. Amen.